Einen schönen guten Abend euch allen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch in Römer, wie nicht anders zu erwarten. Lasst uns mal zusammen beten. Jesus, du siehst, mit welcher Haltung wir hergekommen sind. Du siehst, was wir an Gedanken mitbringen. Wir möchten dich jetzt darum bitten, Herr, dass du unsere Gedanken und Gefühle vor allem auch auf dich ausrichtest. Wir möchten dich darum bitten, dass wir ja ganz hier sind, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Herzen. Jesus, wir suchen dich und deswegen sitzen wir hier heute Abend. Bitten dich darum, dass du ja mit deinem Wort an uns arbeitest. Amen. Letztes Mal haben wir gesehen, alle sind Sünder. Die Überschrift des Abschnittes heißt bei mir die Gottlosigkeit der Nationen. Es ging hauptsächlich um die Nationen. Es ging hauptsächlich um die, die vielleicht den jüdischen Glauben kennen, aber die selber keine Juden sind. Die das selber gar nicht so praktizieren. Und wir haben eine lange Liste gesehen von Taten und Gedanken auch, Einstellungen, die uns disqualifizieren. Diese Liste in 1, Vers 29 bis 31 oder auch eigentlich 32, da sehen wir, nicht nur die das tun, sondern sogar die sich darüber freuen, wenn andere es tun, sind schuldig und können nicht vor Gott bestehen. Und in dieser Liste haben wir gesehen, ist etwas für jeden dabei, da kann sich keiner dran vorbeimogeln, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist eine Bestandsaufnahme gewesen von Paulus. Da hat er geschrieben, so ist es im Moment. Das ist, wie es aussieht. Und jetzt schwenkt er so ein bisschen um und zieht daraus eine Konsequenz. 2 Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Jetzt macht Paulus erstmal einen kleinen Ausflug hier. Es geht ums Richten, was in der Liste oben nicht drin stand, so explizit, aber nah dran. Neid vielleicht könnte man da assoziieren oder Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Hochmütige. Also das sind alles so Sachen, die in die gleiche Richtung gehen. Und was er hier schreibt, du bist nicht zu entschuldigen. Das wollen wir immer ganz gerne eigentlich, oder? Sich selber entschuldigen, die Schuld loswerden, irgendwie abstreifen wie irgendwie was Lästiges, was man hinter sich lassen will. Man ist auf der Straße in den Haufen getreten, man muss das irgendwie loswerden. Man will das abstreifen und hier steht, bist nicht zu entschuldigen. Also man kann sich selber nicht entschuldigen. Das ist ein Fakt, der vor Gott besteht. Aber er geht noch weiter hier, bist nicht zu entschuldigen. Also du kannst eigentlich nicht entschuldigt werden, du kannst nicht deine Schuld loswerden, schreibt er hier. Und zwar, wer macht das? Jeder, der richtet. Vielleicht als Parallelstelle einer, der diesen Vers ganz besonders hätte nötig brauchen können, an einer ganz bestimmten Stelle seines Lebens war David. Er hatte Ehebruch begangen mit Bathseba, hatte versucht, das Ganze irgendwie zu vertuschen, das Kind dem eigentlichen Mann von Bathseba unterzuschieben, dem Uriah. Hat nicht geklappt. Uriah wird also ermordet. Im Kampf extra dahingestellt, wo der Kampf am heftigsten ist und dann sollen die anderen sich zurückziehen, sodass Uriah getroffen wird. Wurde dann auch so gemacht und David heiratet daraufhin Bathseba und Bathseba kriegt das Kind. Und alle sind glücklich, eitel Sonnenschein. Nicht ganz. Lass uns mal 2. Samuel aufschlagen kurz. 2. Samuel 12. David ist jetzt hier nämlich genau so drauf, wie es hier in Römer steht und richtet. 2. Samuel 12, ab Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den armen Mann, für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat, und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Hier wollte David sich selber entschuldigen. Er hatte gedacht, er hätte es geschafft. Er wollte die Schuld irgendwie unter den Teppich kehren. Er wollte sie ja für die Öffentlichkeit eigentlich nur loswerden. Innerlich konnte er sie nicht loswerden. Und ich denke, das wusste er auch. Aber er wollte es ja irgendwie zudecken. Für die Öffentlichkeit schuldlos dastehen. Und das hat er ganz absichtlich so gemacht. Er hat es geplant. Niemand sollte es sehen, am besten auch Gott nicht. Ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft überlegt hat, was die Konsequenzen sind, nämlich, dass Gott es trotzdem merkt, wie immer. Und Gott nimmt das hier auch nicht auf die leichte Schulter und sagt ganz klar: Du bist hier derjenige, der hochmütig ist, der so sehr gesündigt hat und es dann noch versucht hat zuzudecken. Und dann richtest du auch noch hier vom hohen Ross aus über diese Beispielgeschichte, die der Nathan da erzählt hat. Das geht nicht. Und eigentlich, konsequenterweise, hätte David seinem eigenen Urteil zufolge zum Tode verurteilt werden müssen. Okay, Gott hat es dann anders gemacht. Gott hatte Einsehen, und Einsehen nicht, auf keinen Fall Einsehen, aber Gnade hatte er. Er war barmherzig. Aber er nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Wenn wir in der Bergpredigt uns das Ganze angucken, da verschärft Jesus das Ganze noch. Er sagt eigentlich, das alte Gesetz, das alte Testament, die fünf Bücher Mose und die Propheten, das ist zwar alles richtig und das muss auch alles so sein, aber es geht darüber hinaus. An anderer Stelle sagt Jesus auch: Ja, warum hat Mose denn die Ehescheidung erlaubt? Und er sagte Jesus nicht, sondern die Pharisäer sagten das zu ihm, und Jesus antwortete: Ja, damit ihr halbwegs irgendwie durchkommt überhaupt, wegen eurer Herzenshärte. Deswegen ist das überhaupt erst erlaubt. Eigentlich ist es nicht erlaubt. Eigentlich ist es nicht gut. Und Jesus hat das Gesetz sozusagen nochmal auf die Spitze getrieben. Er hat gesagt, eigentlich ist nicht nur eine Sünde zu töten, sondern eigentlich ist schon der Gedanke, über jemanden anders und über jemanden anders sauer zu sein, ihm zu fluchen, das ist eigentlich schon die Sünde. Und das steht auf gleicher Stufe. Es gibt da nicht irgendwie die kleine Sünde, jemanden anders zu beleidigen in seiner Abwesenheit oder so, und die große Sünde, ihn dann tatsächlich umzubringen. Es steht sogar auf einer Stufe. Und Ehebruch, hat er gesagt, es ist nicht nur Ehebruch, sondern sogar schon das Begehren, was die Sünde darstellt. Und deswegen ist das genau richtig hier. Wir sind nicht zu entschuldigen, wie es in Römer 2, Vers 1 steht. Und zwar insbesondere jeder, der da richtet, ist nicht zu entschuldigen. Denn das sind die Leute, die eigentlich wissen müssen, was richtig und was falsch ist. Die Richter sind. Und das ist echt kein leichtes Amt, Richter zu sein. Auch hier ganz normal, in Anführungsstrichen, irgendwo ein Richteramt zu haben. Man muss darüber entscheiden, was ist falsch und was ist richtig. Und das ist auch menschlich schon so schwer. Und wie viel mehr dann noch in geistlicher Weise. Und wenn wir andere richten, steht hier, richten wir eigentlich uns selbst. Denn wir tun genau das Gleiche. Worin wir die anderen verurteilen, das tun wir. Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Letzte Woche hatten wir so ein bisschen über den Zorn Gottes nachgedacht am Anfang. Jetzt steht hier das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes kommt der Wahrheit entsprechend über die, die so etwas tun. 1. Mose 19 ist eine schöne Stelle, wo das Gericht Gottes ganz klar ist, auch der Zorn Gottes natürlich. Das ist, wo Sodom und Gomorra mit Feuer vom Himmel verbrannt und vernichtet werden. Eine andere, auch ziemlich passende Stelle, finde ich, Jona 3. Ihr kennt alle die Geschichte von Jona. Ich lese trotzdem mal ein ganz paar Verse aus dem 3. Kapitel. Jona 3 ab 3. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Das ist eigentlich das Ziel von Gottes Gericht. Hier ist Gottes Gericht so zum Zuge gekommen, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Es braucht nicht mal das Gericht selber kommen. Es reicht die Ankündigung. Und das will Gott eigentlich. Gott will nicht durch sein Gericht irgendjemanden vernichten und zerstören, sondern er will eigentlich genau das Gegenteil. Was will er? Er will, dass die Leute umkehren, genau wie sie es hier tun. Wie der König hier sagt, alle sollen umkehren und mit aller Kraft zu Gott rufen. Das ist das, was Gott sich so sehr wünscht. Er möchte eine Beziehung zu uns haben. Er möchte, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen und möchte uns nicht zerstören müssen. Aber es ist ja auch teilweise unsere Entscheidung. Wie stehen wir vor Gott? Wie stehen wir zu Gott? Wir müssen uns entscheiden. Und ja, es ist keiner ausgenommen hier. Es gibt in Ninive solche und solche, könnte man jetzt sagen. Es gibt die, die einfach so vor sich hinleben und eigentlich nichts allzu Schlimmes tun. Und es gibt die anderen. Deswegen kommt das Gericht eigentlich, könnte man so menschlich sagen. Aber so ist es nicht. Es ist hier das Gericht über die ganze Stadt. Und er sagt hier, der König sagt, alle sollen umkehren. Und ja, er rechnet eigentlich schon damit. Er weiß genug über Gott, dass er seine Güte kennt. Er appelliert hier an die Gnade Gottes und möchte, dass Gott es sich gereuen lässt und umkehrt von der Glut seines Zornes und sie nicht auslöscht. Und ja, Gott sagt auch im Neuen Testament, dass eigentlich der Tod genau das ist, was wir verdienen. Genauso wie Sodom und Gomorra und genauso wie die Stadt Ninive eigentlich vernichtet werden sollte, so müssten wir auch vernichtet werden, wenn es nach dem Gesetz zuginge. In Jakobus 1, 14 und 15, es gibt da diese drei Bereiche. Erstmal die Begierde, und wenn die Begierde schwanger wird, steht da, dann kommt dabei die Sünde raus und am Ende der Tod sogar. Von der Begierde über die Sünde zum Tod. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Und wir sehen, Gottes Gericht ist eigentlich gerechtfertigt. Wenn wir uns das Alte Testament angucken, sind sehr viele Gebote, die wir menschlich gesehen nicht einhalten können. Im Neuen Testament sind noch viel mehr Gebote. Wenn man die Bergpredigt mal anguckt, sind schärfere Gebote. Sind noch viel schwieriger einzuhalten, wenn man jetzt nur die Gebote betrachtet, nur das Gesetz in beiden Testamenten. Und eigentlich müsste man sagen, okay, es gibt keine Rettung. Wir sind hoffnungslos verloren. Wie es auch in Römer Kapitel 1 steht. Aber jetzt müssen wir ganz genau darauf achten. Hier, wie kommt das Gericht? Das Gericht kommt der Wahrheit entsprechend. Aha, da ist schon der Ausweg. Was ist denn hier die Wahrheit? In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und das Gericht ist nicht nur der Wahrheit entsprechend, wie es in der Elberfelder und Schlachter-Übersetzung steht, sondern auch gerecht. Aber eigentlich, wenn man es richtig übersetzt, wenn man es genau übersetzen würde, steht da der Wahrheit entsprechend. Aber es ist auch gerecht, das ist auch nicht falsch. Es ist nämlich so, dass Gott allwissend ist. Und er kennt nicht nur die halbe Wahrheit, die wir so nach außen hin vielleicht zur Schau stellen. Er kennt alles. Er weiß, wie es in uns drin aussieht. Und er weiß sogar unsere Gedanken, bevor wir sie überhaupt denken. Es ist schon was, die Gedanken zu kennen, ne? Aber selbst bevor wir sie gedacht haben, kennt er sie. Und wenn wir was verheimlichen wollen, brauchen wir gar nicht erst versuchen. Wir können es vor ihm nicht verheimlichen. Und er weiß selbst das, was wir noch nicht mal erkannt haben. Also selbst die Gedanken, die wir nicht denken, weil wir sie nicht denken können, weil wir es nicht erkannt haben, selbst das weiß er. Lass uns da mal ganz kurz im Psalm 139 lesen. Ihr kennt das bestimmt. Der Schluss von Psalm 139. Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Hier schreibt David oder singt David, früher wurden die Psalmen ja eher gesungen als gelesen. Gott soll ihn erforschen. Gott soll rausfinden, was eigentlich mit ihm los ist, was in ihm los ist. Weil er es selber nämlich nicht weiß. Der ganze Psalm geht eigentlich in dieser Richtung. Was bin ich vor Gott? Was bin ich vor dir? Und genauso stehen wir vor Gott. Genauso ja, müssen wir eigentlich dastehen, wenn wir ehrlich sind vor Gott und ja, die komplette Wahrheit hat David erkannt, ist bei Gott zu finden. Und zwar nur bei Gott. Das schreibt er hier. Er ruft Gott an und er ruft nicht irgendwelche Psychologen an, die ihn hypnotisieren sollen, herausfinden sollen, was in ihm vorgeht. Er ruft Gott an. Und David schreibt das nicht nur in guten Zeiten, sondern auch wenn es ihm schlecht geht, kommt er zu Gott. Und möchte ja bei Gott sein im Ende. Und Paulus deutet hier die Widersinnigkeit an, wenn man wieder zurückgeht, jetzt nach Römer, in Vers 3. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wie ich eben sagte, richten heißt, ich weiß, dass etwas falsch ist und dass etwas richtig ist. Dann kann ich nur richten. Und das disqualifiziert uns alle schon mal. Mit unserer eigenen Meinung können wir kein Richter sein über andere. Mit unserer eigenen Meinung können wir höchstens, ja, vielleicht über uns selbst richten, das ist schon mal nicht so schlecht. Aber wenn ich andere richte und mich dann genauso verhalte, wie sie, die ich gerade gerichtet habe, das ist völlig widersinnig, wie er hier schreibt. Und er bringt es hier auf den Punkt und sagt, denkst du, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Wenn du sowas machst, wenn du so heuchlerisch bist und einerseits das Ganze verurteilst, vielleicht noch öffentlich oder so, und es dann aber selber machst, selbst wenn es nur im Geheimen ist, Gott sieht es. Es ist vor Gott und du kannst es nicht, ja, wegtun, du kannst dich nicht entschuldigen. Es muss genau der gleiche Maßstab gelten. muss der eine Maßstab gelten für mich, das muss der genau der gleiche Maßstab für alle anderen auch gelten. Jesus hat darüber sehr häufig was gesagt. Das habe ich schon so häufig aus der Bergpredigt erzählt. Lass uns mal kurz in Matthäus 7 gucken. Und das sind hier klare Worte zu genau diesem Thema. 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Grund, hier irgendwo hochmütig zu sein. Es ist hier so klar, wir haben alle unseren Balken im Auge. Wir wissen es vielleicht, wo unser Balken ist, wo unsere Schwachstelle ist, aber vielleicht wissen wir es auch nicht. Aber nichtsdestotrotz verhindert das, dass wir über andere richten können überhaupt. Das ist allein Gottes Sache. Denn wer sind wir denn schon? Was haben wir denn schon? Haben wir irgendwas Großartiges geleistet? Sind wir irgendwie jemand Besonderes? Auch wenn wir vielleicht irgendwo eine hohe Position haben, selbst Angela Merkel als Bundeskanzlerin, sie ist genauso vor Gott wie wir alle. Sie steht als Mensch vor ihrem Schöpfer, wie wir alle vor unserem Schöpfer stehen. Und eine schöne Stelle dazu, Hiob 38 und die folgenden Kapitel, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, könnt ihr euch gerne aufschreiben oder zu Hause irgendwie lesen. Das ist so eine grandiose Beschreibung, wo Gott beschreibt, was er selber gemacht hat und Hiob dann sozusagen davor ehrfürchtig verstummen muss. Vorher hat er Gott angeklagt und dann ergreift Gott das Wort und er sagt, das und das habe ich gemacht und vor Grundlegung der Welt war ich da und habe alles vorbereitet. Hiob, kannst du da irgendwie mithalten? Kannst du dir ein Urteil erlauben überhaupt? Aus Sprüche 3, Vers 34, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das zitiert, glaube ich, auch Petrus irgendwo in seinen Briefen. Aber, lass uns doch nicht hochmütig sein, denn dann wird uns Gott widerstehen. Dann wird uns Gott nicht entgegenkommen und sagen, ja, du hast ja eigentlich recht und ich habe mich geirrt. Das sagt Gott nicht. Gott hat sich nicht geirrt. Das ist eben das Problem für uns, dass Gott sich nie irrt. Er liegt immer richtig. Und wir liegen meistens falsch. Außer wenn wir uns mit Gott eins machen. Und es ist eigentlich wie in dem Gleichnis mit dem Pharisäer und dem Zöllner, mit dem Richten. Ja, lass uns das doch kurz lesen. Lukas Kapitel 18, glaube ich. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In Vers 12 hier, diese Aufzählung, ich bin nicht, oder 11 und 12, ich bin nicht wie die übrigen der Menschen und ich verzehnte alles, was ich einnehme, das klingt so ein bisschen wie das in Hiob am Ende. Er sagt es hier in zwei Versen, was er alles Tolles gemacht hat, Gott braucht dafür mehrere Kapitel. ist schon ein Unterschied. Und vor allem der Inhalt ist ein Unterschied. Und eigentlich ist genau die Gegenrichtung beim Richten richtig. Das Richten ist genau dann richtig, wenn ich mich richten lasse und nicht andere richte. Und von wem kann man sich überhaupt richten lassen? Doch nur von Gott. Wenn ich in Gottes Wort lese, wenn ich in der Bibel lese und irgendwas überzeugt mich davon, dass ich irgendwo falsch liege, dann sollte ich den Mut haben, vor Gott zu sagen, okay, das stimmt, du hast recht, dein Wort hat recht. Und das ist es, demütig zu sein, unter anderem. Das ist es, ja, wirklich aufrichtig zu sein. Und nicht auf andere herabzuschauen, sondern zu Gott hinaufzuschauen. Das ist das, ja, was wirklich zählt und was uns weiterbringt. Man darf jetzt aber nämlich auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dann sagen, ich bin so schlecht und ich bin verloren und ich kann überhaupt gar nichts und es ist alles so schlimm. In diesem Zustand braucht man nicht verharren. Denn wir müssen uns immer wieder darauf aufmerksam machen. Hier in Römer Kapitel 1, 2 und auch in 3 noch, da geht es hauptsächlich um Schuld. Das ist richtig. Aber wir müssen auch gucken, wie es danach weitergeht. Es geht weiter zur Gnade. Ich werde nicht müde, das immer zu sagen. Während wir am Anfang von Römer noch feststecken, müssen wir uns das immer wieder vor Augen führen. Dahin geht das. Und das ist nicht dafür gedacht, dass wir uns irgendwie schlecht fühlen. Das ist dafür gedacht, dass wir zu Gott getrieben werden. Von unserer Schuld angetrieben, um sie loszuwerden bei Gott. Und Gott hat große Geduld und Langmut, wie es in Vers 4 steht. Und die sollen wir nicht verachten, denn er hält den Zorn zurück, sagt er. Und das Ganze ist nicht dafür da, damit er sich's nochmal überlegt oder so. Gott braucht sich das nicht nochmal überlegen. Sein Urteil ist ganz klar. Das ist im Alten wie auch im Neuen Testament glasklar. Aber warum hält er denn jetzt seinen Zorn zurück? In 2. Petrus 3 steht das, damit mehr Menschen gerettet werden. Petrus erklärt das ganz gut eigentlich. 2. Petrus 3, Vers 3. Ich zitiere ziemlich viel aus der Bibel, aber ich finde, ich kann es nicht besser ausdrücken. Es gibt so viele Stellen, wo genau die Sachen erklärt werden. Und ich brauche nicht darum herumzureden hier. 2. Petrus 3, Abvers 3. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, von Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei ich euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Vers 9 ist hier das Zentrum. Es wird nicht verzögert, es wird nicht irgendwie hingezogen, sondern Gott hat Gnade. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, es ist ganz klar hier. Alle sollen gerettet werden und dass manche verloren gehen, das liegt nicht an Gott. Das müssen wir uns auch mal wieder klar machen. Das liegt an unserer Bosheit, unserer Störrigkeit, wie es auch im nächsten Vers heißt, im Vers 5. Wir sind bockig eigentlich. Wir wollen es nicht einsehen, dass wir uns geirrt haben, dass wir uns unser ganzes Leben lang geirrt haben. Und deswegen, ja, kann Gott uns auch nicht annehmen, wenn wir diesen einen Schritt nicht tun. Vers 5 in Römer 2. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Wir sehen hier wieder mal, wir genügen Gottes Maßstab nicht. Das ist das Thema dieser Kapitel, in denen wir uns gerade befinden hier. Und vielleicht manchmal ohne es zu wollen, häufen wir uns Zorn auf, steht hier für den Tag des Gerichts. Das Ganze wird aufbewahrt, aufgeschrieben und manchmal tun wir es vielleicht unabsichtlich, aber manchmal tun wir es auch absichtlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann ist es uns egal, was Gott davon denkt. Und Gottes Gesetz richtet gerecht, schwieriger Satz, denen, die immer Gutes tun, immer Gutes denken und immer Gott gehorsam sind, die kriegen ewiges Leben nach dem Gesetz und alle anderen nicht, ganz klar. Es gibt genau zwei Möglichkeiten und es gibt kein irgendwie Durchlavieren und vielleicht gerade so doch noch. Nach dem Gesetz ist es ganz klar. Es gibt die eine Möglichkeit, dass wir nämlich immer Gott gehorsam sind, dann kriegen wir aus dem Gesetz ewiges Leben oder nicht. Dann nicht. Und wir befinden uns alle auf der einen Seite dieser zwei Möglichkeiten, nämlich der, dass wir es nicht kriegen, ewiges Leben aus dem Gesetz. Und wenn uns das klar ist, dann hat dieses Kapitel eigentlich sein Ziel schon erreicht. Dann bräuchten wir eigentlich gar nicht weiterlesen. Es geht Gott hier darum, dass wir einsehen sollen, dass wir es nicht schaffen, dass wir zu kurz kommen, immer wieder. Und es ist eine ziemlich lange Darlegung hier von Paulus, aber ja, wir schaffen es einfach nicht. Wenn man jetzt ein ganz bisschen in Römer nach vorne guckt, man könnte sich nämlich denken, wenn wir es eh nicht schaffen, warum sollten wir es überhaupt erst versuchen, Gottes Gesetz zu halten? Wenn man in Römer 6 guckt, dann sieht man, warum nicht. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das macht Paulus hier ganz klar. Wir können nicht in der Sünde leben. Wir sind der Sünde gestorben. Und wenn wir jetzt, obwohl wir gestorben sind, im Sinne der Sünde, dennoch Sünde tun, dann sind wir wie Zombies. Dann, ja, es passt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es ist nicht richtig. Und es ist nicht einfach nur nicht richtig, sondern wir können als Kinder Gottes keine Beziehung zur Sünde haben. Die Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Wie sollten wir denn, die wir eins mit Gott sind, als seine Kinder, in einer Familie, wie sollten wir denn irgendwas haben, was uns von Gott trennt, was uns von unserem eigenen Vater abschneiden würde? Das funktioniert einfach nicht. Und ja, es gibt einfach nur diese zwei Möglichkeiten. wie in Vers 7 und 8 steht. Entweder wir genügen Gottes Anspruch oder nicht. Und gerade weil wir das alle eben nicht tun, weil wir nicht gut genug sind sozusagen, musste Jesus kommen und hat diese Tür geöffnet, durch die wir dennoch zum Leben kommen können. Es ist die Gnade, die Vergebung der Sünden. Und wie es oft auch bei der Taufe gesagt wird, wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind untergetaucht, wie es in der Taufe passiert, also gestorben und wieder auferstanden, wie es bei der Taufe auch passiert. Und wenn man sich mal in diesem Bild das vorstellt, in der Taufe, man kann nicht aus dem Wasser hochkommen, auferstehen, ohne vorher untergetaucht zu sein. Das funktioniert nicht. Es ist physikalisch unmöglich. Man kann sich nicht plötzlich unter Wasser befinden, obwohl man nicht reingegangen ist. Und man kann genauso wenig ins Wasser reingehen und dann nicht wieder hochkommen. Okay, man kann schon, aber das geht nicht gut. Also das funktioniert auch nicht, zumindest nicht auf Dauer. Das eine ist Voraussetzung für das andere und es geht nicht das andere ohne das eine. Und deswegen, wie er es hier in Römer 6 schreibt, der Sünde gestorben, aber für Gott leben. Lass uns mal ab 9 weiterlesen. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Und ja, ich finde, der Vers 11, der letzte Satz, den ich eben gelesen habe, der ist ganz wichtig. Das ist, wenn man sich das nicht immer wieder vergegenwärtigt, ich meine, vielleicht muss ich das auch nur, vielleicht wisst ihr das alle sowieso, manchmal erscheint es einem so, dass bestimmte Leute so ein Privileg haben. Bestimmte Leute hören jeden Tag von Gott und haben Visionen und was weiß ich nicht alles. Und wenn man dann sich so daneben stellt und denkt man so, okay, zu ihm hat Gott offenbar eine engere Beziehung. Gott mag ihn wahrscheinlich lieber. Deswegen redet er häufiger mit ihm. Aber Gott ist nicht so. Gott ist unparteiisch. Und so unparteiisch, wie es kein Schiedsrichter jemals sein kann, vielleicht in einem Fußballspiel. Gott ist der unparteiischste und neutralste von allen. Er geht ganz klar nach den Regeln. Und zwar den Regeln, die er sich selber auferlegt hat. Den Regeln, die er selber aufgestellt hat. Und daraus folgt jetzt einerseits, Gott richtet einerseits schon alle gleich, und zwar gerecht nach ihren Taten. Das, was man tut, was man denkt, wie man lebt, das ist das, wonach Gott geht. Wie es in 9 und 10 steht. Andererseits kann aber auch niemand behaupten, er hätte einen besseren Draht zu Gott, weil er nämlich unparteiisch ist. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Vers 1. Niemand kann sich rausziehen. Niemand kann sich selbst entschuldigen. Wenn man die Messlatte des Gesetzes anlegt, dann sind wir alle gleich. Vor dieser Messlatte müssen wir alle sagen, wir schaffen es nicht. Wie beim Hochsprung, wenn da in ungefähr 50 Metern Höhe die Latte liegt und wir haben keinen Stab. Es ist kein Stabhochsprung. Selbst dann. Ungefähr dieses Verhältnis müsst ihr euch vorstellen. Ihr guckt nach oben und seht gerade noch so, da ist irgendwo was. Und da muss man rüber. Ohne Hilfsmittel. Einfach so. Aus eigener Kraft. Es funktioniert einfach nicht. Wir sind alle schuldig und haben alle den Tod verdient dadurch. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wir dürfen dabei die Gnade nicht außer Acht lassen. Die Gnade ist so wichtig und sie ist so zentral im Römerbrief, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so aussieht. Wenn es jetzt so aussieht, dass Gott uns erstmal klein machen will und zusammenfalten. Es ist nicht so. Gott will uns nicht klein machen. Er möchte uns auferbauen. Er möchte uns dadurch, dass er uns diesen Spiegel hier vorhält, nicht irgendwie vernichten oder uns ein schlechtes Gewissen machen auch noch oder so. Das haben wir ja eh schon. Aber worauf es hinausläuft, dieser ganze Römerbrief ist die Errettung aus der Gnade. Und dieser erste Abschnitt hier, den wir jetzt heute Abend uns angeguckt haben, Der ist hauptsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, an die gerichtet, die das jüdische Gesetz zwar kennen, aber keine Juden sind. Und nächsten Mittwoch werden wir uns noch den Rest angucken, wo es dann um die Leute geht, die keine Juden sind und die nicht mal das Gesetz kennen. Zum Beispiel Leute irgendwo im australischen Outback, irgendwo, die überhaupt noch nie jemals was davon gehört haben. Ureinwohner, ohne Kontakt nach außen irgendwo. Wenn es dies überhaupt noch gibt, aber ich weiß es nicht. Mag es noch geben. Und auch ab Vers 17 dann nächste Woche die Juden. Selbst die Juden können nicht bestehen vor Gott. Wir sitzen da alle in einem Boot. Und das ist auch ganz gut so. Denn sonst würden wir wahrscheinlich wieder anfangen zu sagen, okay, die einen sind besser, die anderen sind irgendwie schlecht dran, die einen haben es gepackt, Gott mag sie lieber. Aber es ist genau anders. Gott mag uns alle gleich. Er liebt uns alle verrückt. Wie verrückt. Er ist total verknallt in uns. Und er möchte, dadurch, dass er uns hier diese ganzen schlimmen Sachen erzählt, möchte er uns nicht kaputt machen, sondern gerade das Gegenteil. Lass uns beten. Jesus, wir sehen immer wieder, dass wir deinen Ansprüchen nicht genügen können. Aber wir wollen dennoch an deiner Hand weitergehen. Wir wollen uns nicht negativ beeinflussen lassen davon, sondern wollen zu dir schauen, als demjenigen, der trotzdem möglich gemacht hat, dass die Beziehung zu dir da ist. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du derjenige bist, der ja, diese Beziehung möglich macht. Durch deinen Tod können wir zu Gott kommen, zu dir kommen. Jesus, du hast die ganze Strafe für all das, was wir verbockt haben und noch verbocken, auf dich genommen und getragen. Hast deinen Mund nicht aufgetan, hast dich nicht selbst verteidigt, wozu du das Recht gehabt hättest, Jesus. Wir danken dir dafür, für diese Liebe, die du uns gezeigt hast, die wir nicht verdient haben. Danke dir, Jesus, für dein Wort und bitte dich jetzt um deinen Segen. Amen.